Ja, Helmut hat ja gerade schon die Jugend angekündigt und ihr seid wirklich alle willkommen. Wir sind auch gar nicht so, dass wir einfach nur ein festes Programm durchziehen, sondern wir sind sehr stark davon abhängig, dass ihr kommt und dass ihr kommt und euch einbringt mit den Sachen, die euch gerade beschäftigen oder die durch euren Kopf gehen. Weil uns ist das wichtig einfach, dass wir unsere Jugendstunde ist wirklich davon abhängig, wer kommt und was gerade relevant ist. Und darauf wollen wir eingehen. Und dadurch sind wir einfach gerade sehr flexibel und offen. Deswegen kommt einfach alle. Ist richtig cool bei uns. Aber ich werde jetzt auch schon zu meiner Predigt kommen. Und im letzten Lied war das gerade schon einmal eine Stelle, das gesungen wurde als Bürger deines Himmelreichs, weiß ich. Ich glaube, dass ich in die Ewigkeit komme oder dass ich bei dir bin. Ich weiß gerade nicht, wie es weiterging. Aber darum soll es heute gehen. Präsi läuft gleich sofort in einem Moment.
Ich spiele im Moment von Vierer Cloud jetzt.
Hier läuft gerade auch irgendwas auf dem Tablet. Ich mache das mal aus, ne? So. Müssen wir irgendwas ändern spontan? Klappt nicht? Okay. Ich fange einfach mal ein bisschen an zu erzählen. Wir sind ja gerade im Matthäus-Evangelium in der Reihe. Und als ich das gehört habe, dass wir jetzt im Matthäus-Evangelium arbeiten werden, habe ich natürlich auch angefangen, das Matthäus-Evangelium zu lesen. Und ihr habt schon gerade das gehört, den Begriff Himmelreich, der gefallen ist. Und der Begriff ist mir sehr stark im Matthäus-Evangelium aufgefallen. Weil in diesem Evangelium wird dieser Begriff einzigartig verwendet. Der taucht so nirgendwo anders in der Bibel auf, ist dann gleichgesetzt aber oft mit Reich Gottes. Und der taucht sehr oft und in einem bestimmten System auf. Da hatte Helmut schon zwei Predigten einmal in der Vergangenheit zu gehabt. Und zwar geht es um einen Satz, der gleich als erstes hier erscheinen sollte. Dieser Satz heißt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und das ist der Satz, mit dem Johannes seine Lehre, sein Wirken in der Wüste beginnt. Da steht dann, er fing an und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Genau mit dem gleichen Satz beginnt Jesus sein Wirken. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Später sendet Jesus dann seine Jünger aus, seine 12 Apostel. Er sagt, zieht durchs Land und sagt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Und dann nach der Auferstehung, als Jesus gestorben, auferstanden ist, wie Helmut letzte Woche drauf eingegangen ist, erscheint er in der Apostelgeschichte direkt am Anfang seinen Jüngern und redet mit ihnen 40 Tage lang über das Himmelreich. Dazwischen passieren noch Szenen, wo Jesus Haufen Gleichnisse hat, wo er sagt, das Himmelreich gleicht und so weiter. Und ihm war das also ein extrem wichtiger Gedanke, wie ist das Himmelreich? Und wollte uns zeigen oder seinen Jüngern zeigen, wie das Himmelreich ist und was da abgeht. Und deswegen dachte ich, wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, sollte das auch wichtig sein, wie das Himmelreich aussieht und was da alles passiert. Und ich würde vielleicht einmal zwischenfragen, wie es technisch aussieht. Soll ich versuchen, einfach ohne weiterzumachen oder okay, Ja, gut, wir waren dabei, dass wir gesagt haben, das Himmelreich sollte mega interessant für uns sein. Wir wollen uns da ein bisschen einfach reingucken, was ist das genau, was bedeutet das alles? Und deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt, was das Himmelreich ist. Und ich habe in der Schule damals gelernt, wenn man ein guter Journalist ist, wenn man einen Bericht schreiben will oder so, dann gibt es so W-Fragen, die man stellen kann über das Thema, über das man berichten möchte. Und da würde ich euch vielleicht einmal kurz fragen, ich glaube, ein bisschen was reinrufen dürft ihr auch mit Corona. Was für W-Fragen können wir stellen über das Himmelreich oder über das, was wir auch immer rausfinden wollen als Journalisten? Wo ist sehr gut? Was? Wer? Wo, was und wer? Da ist noch eine Meldung hier vorne. In welcher Zeit, also wann, wenn wir das auf ein Wort machen wollen? Wie lange? Oh, für wie lange? Aha. Was sagst du? Hm? Was macht man da? Wie ist das da vielleicht? So ein bisschen, wie ist das Leben da? Oder ja, was passiert da? Wie kommen wir da rein? Was sind die Spielregeln sozusagen? Ja, was sagst du? Wenn ist das Himmelreich? Aber wie können wir die Frage, hast du eine Idee, wie wir die Frage umformulieren können? Nee. Wen? Wem? Wem? Also wem gehört das sozusagen? Okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen Zeit schinden, leider. Also was fällt euch noch ein? Wer ist der König? Auch wieder wer, die Frage nur nicht, wer ist der Bürger, sondern wer ist der König? Sarah, ja. Ja, die Regeln. Mhm. Interessant, ja. Ich habe ein paar Sachen davon habe ich nicht behandelt. Ich habe auch nur eine halbe Stunde oder so. Ich bin auch kein so heftiger Journalist noch, das müsst ihr mir gleich verzeihen, aber auf ein paar Dinge werde ich versuchen einzugehen. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt einfach an und gucken, wann es läuft oder klappt. Ja. Vorhin gab es schon ein paar Probleme mit der Präsentation. Dann habe ich auch so den Gedanken gehabt, so was ist, wenn das alles nicht funktioniert? Weil ich investiere schon Zeit in Präsentationen. Ich versuche, die schön zu machen, dass die gut funktionieren. Und dann dachte ich so, was, wenn alles über den Haufen geworfen wird? Aber also ich habe mich schon ein bisschen gedanklich darauf eingestellt, dass ich vielleicht ohne machen muss. Also denke ich, kriegen wir das auch hin. Wie viel Zeit wollen wir Helmut und den anderen noch geben? Was sagt ihr? Ein Lied wäre das. Ne? Ja,
du müsstest es wieder umstellen. Fängst wieder von vorne an.
Ja. Okay, gut. Dann schaltet ihr jetzt, oder? Ich kann nicht schalten? Ich kann nicht. Kein Problem, kriegen wir hin. Dann kannst du eine weitergehen, zwei kannst du weitergehen. Ja. Und hier sind die Fragen, auf die ich mich heute konzentrieren will, einfach weil ihr habt viele gute Ideen gehabt. Es wird ein bisschen viel, wenn wir uns um alles kümmern wollen. Und sonst könnt ihr euch später noch zu Hause die Bibel schnappen und nach den anderen Sachen nachschauen. Wir wollen uns fragen, wo ist das Himmelreich, wie ist das Himmelreich und wer ist das Himmelreich? Aber wir fangen jetzt erstmal zuerst mit dem Wo an. Wo ist das Himmelreich? Und wir gehen jetzt noch eine Folie weiter, weil da habe ich wieder den gleichen Vers wie gerade eben. Jesus hat nämlich gesagt, das Himmelreich ist nahe. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, ich habe viel recherchiert und ich habe herausgefunden, dass das Himmelreich wirklich nahe ist. Er hat recht gehabt. Und zwar ist das Himmelreich in der Region Hannover, Stadt Neustadt. Sorry, der war schlecht, aber irgendwie dachte ich, das muss rein. Okay. Dann können wir jetzt aber langsam auch zum Ernsten gehen. Gehen wir nochmal einen weiter und wollen uns wirklich auf das Himmelreich ist nahe konzentrieren. Und zwar sagt Jesus, das Himmelreich ist nahe. Und ich habe mich immer gefragt, du kannst ruhig schon einen weitergehen. Ich habe mich gefragt, nahe, heißt das, das Himmelreich ist bald? Dass er sagt, so in 5 Minuten, in 5 Jahren oder was auch immer nahe zeitlich für Jesus war. Oder heißt es, das Himmelreich ist in der Nähe, wie Hannover in der Nähe von Bielefeld ist? Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, wie das im Griechischen, dieses Wort nahe, was das bedeutet. Du kannst vielleicht 2 Folien nochmal zurück, weil wir gleich auf eine Sache noch eingehen werden. Und im Griechischen ist dieses nahe wirklich räumlich bezogen, dass dieses Wort nahe bedeutet, etwas ist in der Nähe. Und in ein paar englischen Übersetzungen wird dieses Wort in der Nähe übersetzt mit is at hand, also ist sozusagen hier in Greifnähe, zum Greifen nahe. Also da habe ich für mich so ein bisschen das rausgearbeitet, das Himmelreich ist zum Greifen nahe. Im jüdischen Verständnis oder im jüdischen Glauben gibt es 3 Himmel. Die haben einmal den Himmel, von dem wir sagen, da kommen wir später hin oder da lebt Gott. Wir haben den Himmel, wo die Sterne und die Planeten sind. Und dann haben wir den dritten Himmel, das ist der Himmel mit den Wolken und den Vögeln. Und dieser Himmel berührt auch irgendwann mal die Erde und ist sozusagen in der Luft, in der wir atmen. Und wir sehen das viel in der Bibel, dass Gott oder Gottes Hand wirkt unter den Menschen auf der Erde. Bei Mose zum Beispiel und dem Volk Israel besonders viel. Und da habe ich dann sozusagen für mich ausgemacht, das Himmelreich ist in der Luft, in der wir atmen. Weil diese drei Himmel, die verschmelzen irgendwann mal mit der Erde. Und das sind alles Himmel, wo Gott ist. Im dritten Himmel, der, wo die Vögel sind, ist nämlich sein Fußhocker im jüdischen Verständnis. Das heißt, Gott ist auch da. Er ist zwar im dritten eigentlich, aber gleichzeitig kommt im ersten, aber er kommt auch in den dritten runter. Wir haben also drei Punkte. Wir haben, das Himmelreich ist zum Greifen nahe. Du kannst ein paar vorgehen. Das Himmelreich ist in der Luft, in der wir atmen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, den ich gerade vergessen habe. Und zwar war das über das Vaterunser, wo wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn wir jetzt dieses Wort Reich nehmen, dann können wir das vielleicht ein bisschen mit Regierung heute übersetzen. Also die Regierung der Himmel, also wo Gott regiert, wo Gott in unserem Leben regiert. Und das ist eben das, was wir beten, wo wir sagen, okay, dein Wille geschehe heißt, dein Reich kommt. Gottes Reich, das Himmelreich, ist also da, wo wir seinen Willen leben. Also Gottes Reich oder das Himmelreich ist dort, wo Gottes Wille umgesetzt wird. Das sind erstmal die drei Punkte, die ich für das Wo festgemacht habe. Zum Greifen nah, in der Luft, in der wir atmen und dort, wo wir Gottes Willen umsetzen. So, wir gehen also zur zweiten Frage. Wie ist das Himmelreich? Und da gibt es viele Gleichnisse, wie ich schon erwähnt habe. Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, einem Sämann und das Himmelreich gleicht zum Beispiel einem Sauerteig oder einem König, einem Hausherrn. Da hat er ganz schön viele Beispiele. Und was er da am Ende so ein bisschen ausmalt, ist, dass das Himmelreich ein Reich ist, das so ein bisschen umgedreht ist. Die Regeln sind da so ein bisschen anders. Man kann das vielleicht vergleichen mit England, wo man auf der linken Straßenseite fährt. Und in London die meisten Unfälle geschehen wegen Touristen, die das nicht checken. Also das sind irgendwie Regeln oder das Verhalten da ist für uns so ein bisschen verdreht. Wir checken das nicht wirklich und das ist teilweise ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wie Touristen in London einfach verchecken, dass die links fahren müssen und nicht rechts, weil das einfach ungewohnt ist. Ich will mich jetzt aber ein bisschen fokussieren auf eine konkrete Bibelstelle, weil wir waren bis jetzt noch so ein bisschen schwammig unterwegs. Und dazu wollte ich gerne in die Bergpredigt gehen. Und da gibt es eine Passage, die ich einfach mal so genannt habe, die Gesetze im Himmelreich. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich will gerne in dieser Sprache bleiben, dass wir sagen, wenn es ein Reich gibt, dann gibt es Gesetze. Vielleicht können wir auch sagen Regeln, Verhaltensweisen oder einfach Grundsätze, nach denen wir leben sollten. Und deswegen schauen wir uns jetzt an in Matthäus 5, Vers 13 bis 7, Vers 6, einmal die Gesetze. Ich habe das in 10 Regeln runtergebrochen. Und wir werden da ziemlich schnell einmal durchgehen. Teilweise gab es schon Predigten von Peter, von Nura, die haben sich auf einzelne Bereiche sehr genau fokussiert. Wir werden jetzt einmal kurz im Ganzen drüber gucken, was das heißt. Und wir gehen in die Gesetze des Himmelreichs. Ja, wir haben als erstes Gesetz, haben wir die Beziehung zur Welt. Du kannst 2 weitergehen, dann werden die Gesetze nach und nach angezeigt. Ja, wir haben als erstes die Beziehung zur Welt. Und zwar sagt Jesus, seid das Salz und seid das Licht. Salz wurde früher verwendet zum Konservieren. Man hat Fleisch genommen, das normal schnell verfällt, und hat das mit viel Salz eingerieben und dann hält das lange. Und genauso sollen wir auch Salz sein, dass wir da reingehen sollen, wo etwas zerfällt und wir sollen Beziehungen langfristig leben. Wir sollen dafür sorgen, dass etwas nachhaltig erhalten bleibt. Licht ist etwas, das sehr anziehend auf uns wirkt. Wir hatten letztens Besuch von Freunden und die haben ein kleines Baby. Und dieses Baby war fasziniert von Licht. Wir haben so eine Stehlampe mit so einem Schirm, eigentlich so eine Oma-Lampe, sagt man immer. Entschuldigung an alle Älteren. Und dieser Schirm, der leuchtet von alleine schon. Und dieses Baby war einfach fasziniert von diesem Schirm und wollte den die ganze Zeit anfassen und dahin, weil das so hell geleuchtet hat. Dann hatten wir noch so eine kleine Lampe, die man mit so einem Drehrädchen dimmen kann, dass die Helligkeit mehr und weniger wird. Und das war auch absolut begeisternd für das Kind. Einfach wenn wir das heller gemacht haben, dann war das einfach nur so glücklich über dieses Licht. Und diese natürliche Reaktion zeigt vielleicht ein bisschen, wie das Licht für uns Menschen anziehend sein kann und was Jesus damit sagen wollte. Gleichzeitig ist Licht natürlich aufdeckend, heißt, wenn irgendwo Licht hinfällt, dann werden Sachen gezeigt, die vielleicht lieber versteckt hätten bleiben sollen. Also Licht offenbart Sachen, die vielleicht im Verborgenen sein sollten. Als nächstes sagt Jesus etwas zur Beziehung zu einzelnen Menschen. Er sagt, früher wurde gesagt, du sollst nicht töten, ich sage, du sollst nicht mal zürnen deinem Nächsten. Wir sollen also jede Person als wertvoll behandeln, wir sollen nicht böse sein auf irgendjemanden. Im dritten Punkt geht es um eine sexuelle Vollkommenheit. Er sagt, Körper und Geist sind zusammen. Das heißt, früher war es so, wenn du mit deinem Körper fremd gehst, dann war das eine Sünde. Jetzt fängt das schon im Kopf an. Das Ganze ist also vollkommen miteinander verknüpft. Nächstes ist Vollkommenheit unserer Worte. Unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein soll ein Nein sein. Wir können also nicht mal das sagen und mal das andere sagen, sondern unser Leben sollte im Ganzen, in dem, was wir sagen, vollkommen sein, sollte Sinn ergeben. Wir sollten da konstant bleiben. Der nächste Punkt ist, Punkt 5, da geht es um Feindschaft. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und das ist sehr einfach gesagt, aber da steckt noch mal einiges hinter. Wir wollen es aber einfach so stehen lassen. Im sechsten Punkt geht es ums Almosen geben, also Spenden. Er sagt, wenn du Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Und wir Menschen sind eigentlich so, dass wenn wir was Gutes tun, dann sagen wir, jo, ich bin ein guter Mensch, ich habe dem Schlucker gerade geholfen, und dann klopfen wir uns einmal auf die Schulter und sagen, gut gemacht. Aber genau das, sagt Jesus, sollen wir nicht machen. Wir sollen uns nicht selber sagen, wie toll wir sind dabei, wenn wir das machen. Wir sollen nicht diese selbstgerechte Haltung haben. Der nächste Punkt ist Gebet. Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und wenn wir jetzt in der Gemeinde sind oder im Hauskreis, dann beten wir natürlich, weil es werden Zeiten geschaffen für Beten. Es wird gesagt, jetzt wird gebetet und dann beten wir. Aber was ist, wenn wir alleine sind? Worüber denken wir nach in unserem Kämmerlein? Und das ist so ein bisschen, woran man das ausmachen kann. Denn unser wahrer Gott ist da, wo wir einfach so unsere Zeit mit verbringen können. Wenn wir alleine sind, wenn wir nachdenken können über was wir wollen, worüber denken wir wirklich nach. Und wenn wir ein tiefes Gebetsleben alleine auch haben, dann ist das ein Zeichen, dass unser Herz auf Gott fokussiert ist. Und so soll das sein, sagt Jesus. Im nächsten Punkt geht es um Geld und das ist ganz ähnlich da. Er sagt, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, weil wo unser Schatz ist, da ist wieder unser Herz. Da, wo unser Schatz ist, da können wir einfach unser Geld einfach rein investieren. Irgendwie ein Hobby, wo wir sagen, wow, das ist mir das Wichtigste. Da kann ich einfach mein Geld rein investieren, ohne drüber nachzudenken, wie viel ich dafür ausgebe. Das ist so ein bisschen unser Schatz und unser wahrer Gott vielleicht. Und da ist auch wieder, dass eine radikale Großzügigkeit, wenn wir ein Herz für Arme haben, so wie Gott auch, dann sehen wir, dass unser Herz dadurch auf Gott fokussiert ist. Im neunten Punkt geht es um unnützige Sorgen. Es geht um die Einstellung gegenüber Umständen, in denen wir sind. Jesus sagt, wir sollen uns keine Sorgen einfach so machen. Und er sagt damit, wir sollen Gott so sehr vertrauen, dass wir uns keine Sorgen mehr machen. Und der letzte Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, ist die Warnung vor dem Richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also die Einstellung gegenüber Menschen, die falsch sind. Und oft sind wir ja auch im Recht, dass wir sagen, so das, was er gerade sagt, ist falsch oder er hat was Falsches gemacht. Aber wir sollen nicht richten, wir sollen nicht einfach verurteilen. So, ich würde sagen, damit haben wir 10 gute Regeln, wie wir uns verhalten können, oder? Wie ist das Himmelreich? Hier haben wir unseren Regelkatalog. Und irgendwie sind das ja auch Richtlinien für ein perfektes Leben, oder? Wenn wir wirklich all diese Richtlinien einhalten, dann sind wir das Licht der Welt, wie Jesus sagt. Weil das sind gute Regeln. Es ist schwer, weil die Regeln sind teilweise hart, aber es sind eigentlich gute Regeln, an die wir uns halten können, oder? Eine Professorin in Texas, die selber Christin war, hat mal das ausprobiert, dass sie die Bergpredigt ihren Studenten gegeben hat. Die sollten einen Aufsatz drüber schreiben. Und sie hat sich eben gedacht, mal schauen, was die, die nicht so viel mit dem Glauben am Hut haben, darüber sagen. Und hier will ich mal gleich ein paar Zitate von diesen Leuten zeigen. Einige haben gesagt, oder jemand hat gesagt, meiner Meinung nach ist Religion ein großer Schwindel. Oder es wurde gesagt, es gibt ein altes Sprichwort, du sollst nicht alles glauben, was du liest, und in diesem Fall trifft es zu. Das Zeug, was die Kirche predigt, ist extrem streng und erlaubt fast keinen Spaß, ohne darüber nachzudenken, ob das gerade Sünde ist. Ich mochte den Aufsatz Bergpredigt nicht. Es war schwer zu lesen und hat mir das Gefühl gegeben, dass ich perfekt sein muss, wobei keiner perfekt ist. Die Dinge, die in der Predigt verlangt wurden, sind absurd. Eine Frau anzugucken ist Ehebruch. Das ist das extremste, dümmste und unmenschlichste Statement, das ich je gehört habe. Das sind einmal die Meinungen von den Leuten direkt. Und sie hat sich gefragt, zwei Sachen. Sie hat sich gefragt, wieso werden die Studenten so wütend, wenn die das lesen? Weil teilweise waren echt richtig wütende Reaktionen. Und wieso haben sie kein Problem damit, die Bergpredigt einfach abzulehnen und sich im Recht zu fühlen? Weil die haben einfach gesagt, das, was Jesus sagt, das ist dumm. Das ist Quatsch, so, damit kann ich nichts anfangen. Und die haben sich dabei im Recht gefühlt. Und sie hat aber gleichzeitig gemerkt, das, was diese Studenten so ungefiltert raushauen, das ist aus ihrer Sicht ein unschuldiges Denken. Das ist aus ihrer menschlichen Sicht richtig. Weil sie sehen, für mich als Mensch ist das nichts. Was Jesus sagt, ist dumm. Und ihnen war das egal, dass sie Jesus dumm nennen. Was für uns vielleicht, gerade wenn wir sehr christlich geprägt sind, unmöglich ist, dieses Denken, was die Leute gerade da von sich gegeben haben. Aber es gab auch ein paar andere Meinungen. Und zwar haben ein paar Leute gesagt, dafür müssen wir eine Folie weitergehen. Viele glauben, dass die Bergpredigt wortwörtlich zu nehmen ist. Ich glaube, dadurch, dass die Bibel von so vielen Leuten in unterschiedlichen Sprachen interpretiert wurde, sollten wir die Bergpredigt als Richtlinie und nicht als Gesetz sehen. In diesem Aufsatz beschreibt der Autor die Lehren einer vergangenen Zeit, die nicht im gleichen Kontext auf die Zukunft übertragen werden kann. Er kann als Richtlinie für gutes Verhalten benutzt werden. Und da hat die Professorin eben gemerkt, dass eigentlich dieses zweite Verhalten, diese zweite Reaktion viel gefährlicher ist. Weil wenn wir anfangen zu sagen, die Regeln sind gut, die sind nur ein bisschen streng, wir müssen da vielleicht ein bisschen was dran ändern, dann verdrehen wir am Ende das, was Jesus gesagt hat, indem wir uns unsere eigene Bergpredigt zusammenbasteln, wo wir sagen, das ist vielleicht ein gutes Gesetz, aber das passt nicht in unsere Zeit rein. Das können wir einfach heutzutage nicht mehr so leben. Hat sie gemerkt also, es ist einfach die natürliche Reaktion, die wir als Mensch haben sollten. Dass wir diese Bergpredigt lesen und sagen, das ist unmöglich, das geht nicht. Das ist schrecklich, das, was verlangt wird, weil das können wir niemals einhalten, diese Regeln. Es ist einfach, für uns Menschen geht das nicht. Das, ja, ist unrealistisch. Und das ist das, was wir vielleicht daraus ein bisschen lernen können. Da sind Regeln im Himmelreich, da wird gesagt, pass auf, so sollten wir uns verhalten, aber wir müssen erstmal erkennen, dass das nicht geht. Also müssen wir uns als nächstes vielleicht fragen, so, wer ist das Himmelreich dann überhaupt noch? Wer sind die Bürger in dem Himmelreich? Wir haben vorhin gesungen, dass wir Bürger im Himmelreich sind, beziehungsweise wir haben es gehört. Aber jetzt sieht das vielleicht noch mal ein bisschen anders aus, wo wir wirklich geschaut haben, okay, als Bürger sind das die Richtlinien und die sind unmöglich. Und wir haben vorhin einen Fehler gemacht. Wir haben uns die Regeln angeschaut und wir haben gesagt, das ist das, woran wir uns halten müssen. Aber wir haben nicht überlegt, was vorher passieren muss, dass wir diese Person sind, die sich daran halten kann. Und deswegen müssen wir im Matthäus-Evangelium noch mal ein bisschen zurückspringen. Und zwar gehen wir in die Seligpreisungen. Das ist in Matthäus 5, 3 bis 11 und ihr kennt die alle, glückselig sind oder gesegnet sind, je nach Übersetzung. Und dann werden anscheinend verschiedene Gruppen von Menschen aufgelistet, die irgendeinen Vorteil erhalten werden. Die Sanftmütigen werden Landerben und so weiter, da wird alles aufgezählt. Aber am Ende ist das nicht die Beschreibung von verschiedenen Gruppen, sondern es ist die Beschreibung von einem Christen, der in das Reich der Himmel, ins Himmelreich reinkommt, der also ein Bürger des Himmelreichs ist. Jemand, der all diese Anforderungen erfüllt, ist am Ende jemand, der ein Bürger des Himmelreichs ist und damit die Regeln einhalten kann. Und deswegen wollen wir uns diese Seligpreisung nochmal angucken, beziehungsweise nicht alle, sondern nur ein paar davon. Fangen wir mal an mit der ersten, wo es heißt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jetzt ist die Frage, was ist geistlich arm? Irgendwie arm, verstehen wir, das ist kein Geld irgendwie zu haben, wenn die Taschen leer sind. Aber wenn wir das jetzt auf geistlich arm übertragen wollen, dann haben wir also hier eine Metapher für einen geistlichen Zustand. Und geistlich arm kann man vielleicht übersetzen mit spirituell bankrott, irgendwie geistlich bankrott, geistlich kein Geld haben. Aber was kann das bedeuten? Also normal als Mensch, wenn wir vielleicht geistlich reich sind oder uns für geistlich reich halten, würden wir sagen, ich bemühe mich, ein gutes Leben zu führen. Wahrscheinlich sagen das die meisten Menschen, dass die sagen, ich versuche, ein gutes Leben zu führen und ich mache gute Sachen, aber ich mache auch schlechte Sachen. Das wird jeder sich eingestehen. Aber am Ende werden viele zu dem Schluss kommen und sagen, ich mache Gutes, ich mache Schlechtes. Am Ende gleicht sich das ziemlich aus. Wenn es dann vielleicht noch ein bisschen Gnade oder so gibt am Ende, dann ist perfekt, dann läuft das ja. Was heißt also geistlich arm jetzt? Das heißt, dass wir realisieren müssen, dass wir bankrott sind, dass unsere Schulden nicht abbezahlt werden können, dass das, was wir tun an Gutem, nicht dem Segen aufwiegt, den wir bekommen haben. Dass selbst unsere guten Taten, die wir tun, wo wir normal uns auf die Schulter klopfen könnten und sagen, wow, wir sind gut, wir haben gerade was Gutes gemacht, aber selbst diese guten Taten tun wir oft genug aus selbstsüchtigen Gründen. Das ist dieses geistlich Arm, was wir erkennen müssen. Und Helmut hat letzte Woche ein schönes Beispiel gehabt mit einer Fahrkarte und Schwarzfahren. Er hat gesagt, normal kostet oder eine Fahrkarte kostet 3 Euro oder sowas, aber wenn wir sagen, wir kaufen keine Fahrkarte und wir werden erwischt dabei, dann können wir nicht sagen, okay, sorry, hier sind 3 Euro, ich bezahle jetzt die Fahrkarte, sondern dann müssen wir 60 Euro zahlen und das ist das 20-fache von 3 Euro, weil wir haben gerade Schuld auf uns geladen und diese Schuld, die wir durch dieses Schwarzfahren auf uns laden, steht nicht im Verhältnis zu diesen 3 Euro, die so eine Fahrkarte normal kosten würde. Und das müssen wir eben erkennen, dass wir nicht unsere Schuld mit unseren guten Taten aufwiegen können, indem wir einmal was Gutes, einmal was Schlechtes machen und vielleicht noch einmal was Gutes und dann haben wir eine positive Bilanz. Das funktioniert einfach so nicht. Wir wollen auf die nächste Glückseligkeit eingehen. Glückselig sind die Leidtragenden oder teilweise heißt es Trauernden. Und wenn wir das jetzt auch wieder ins Geistliche, in diese Metapher übersetzen wollen, dann kann man das vielleicht ganz gut übersetzen mit die, die Buße tun, dass wir Leid tragen dafür, dass wir Buße tun. Glückselig sind die, die die Buße tun. Und das ist eben auch ein Schritt, den Jesus auch schon genannt hat. Wir sollen Buße tun, denn das Himmelreich kommt. Das ist also eine Vorbereitung dafür, dass wir so ein Himmelsbürger sein müssen oder sein werden, wenn wir das denn wollen. Wir sollen also einmal erkennen, dass wir schuldig sind, dass unsere Schuld von uns nicht abbezahlt werden kann. Und das soll dann nämlich dazu führen, dass wir Leid tragen, dass wir Buße tun. Im dritten Punkt heißt es, glückselig sind die Sanftmütigen. Und sanftmütig, was ist das? Ein Sanftmütiger ist jemand ohne Macht vielleicht. Vielleicht jemand, der komplett abhängig ist. Und wenn wir sanftmütig sind, müssen wir erkennen, ich brauche Gottes Gnade. Anstatt zu sagen, ich komme gut klar, aber ein bisschen brauche ich Gottes Gnade, weil das ist eine Sache, die kann ich nicht so gut. Da mache ich manchmal Mist, aber sonst kann ich das eigentlich so. Die meisten Sachen habe ich gelernt. Und das ist wieder eine Sache, die wir verstehen müssen. Wir sind komplett abhängig von Gottes Gnade, wirklich komplett. Eine Glückseligkeit habe ich noch vorbereitet, und zwar ist es, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und bei Gerechtigkeit aus unserem Leben ist uns vielleicht wieder oft eher Selbstgerechtigkeit bekannt. Dass wir sagen, irgendwie, ja, was ist Gerechtigkeit? Jemand anderes hat mir Unrecht getan, also ist der falsch jetzt und ich will bitte Gerechtigkeit für mich haben. Das ist vielleicht eher etwas, was wir kennen. Aber Gerechtigkeit, ein gerechtes, ein rechtschaffenes Leben, das ist das, was in der Bergpredigt danach gezeigt wird. Das ist eben ein Leben am Ende voller Friede, wo totale Gerechtigkeit herrscht, nicht nur für uns. Und da gibt es auch einen Bibelvers in Philipper-Vers zu, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Da heißt es, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Das heißt, diese Gerechtigkeit, die wir hier erlangen sollen, diese Gerechtigkeit, nach der wir hungern sollen, das ist nicht eben diese Gerechtigkeit, nachdem wir nach dem Gesetz sagen, der ist falsch, der ist schlecht und ich will jetzt bitte mein Recht haben, sondern das ist eine Gerechtigkeit, die wir nur von Gott bekommen. Wir haben jetzt also 4 Punkte hier so ein bisschen rausgearbeitet. Was ist das Profil von so einer Person, die ein Bürger sein kann, die es schaffen kann, sich an diese Regeln zu halten? Und auf ein Wort will ich noch ein bisschen eingehen, das ist dieses glückselig. Glückselig wird im Englischen oft mit blessed, also sowas wie gesegnet, übersetzt. Und ein Theologe hat sich mal das Wort ein bisschen angeguckt und in der Bibel, im hebräischen Verständnis, hat er geguckt, was heißt gesegnet. Gesegnet heißt sowas wie begünstigt und beneidet. Und da habe ich mich gefragt, oder man kann sich fragen, was ist denn jemand, der begünstigt und beneidet ist? In unserem Verständnis heute ist das vielleicht oft ein Held. Wenn wir irgendeinen Superhelden nehmen, der ist begünstigt, der hat krasse Fähigkeiten, der kann irgendwas. Er ist beneidet, alle sagen, wow, der Typ ist so stark, oder Frau, es gibt auch weibliche Superhelden. So, ich will auch so sein, oder ich hätte gern diese Fähigkeiten wie diese Person. Also, was hier vorgestellt wird, ist am Ende das Profil eines Helden. Das ist jemand, der ein Held ist, der begünstigt und der beneidet ist. Was ist das für ein Held, der hier vorgestellt wird? Dieser Held, der hier steht, das ist Jesus. Das ist, beschreibt komplett alles ihn. Bevor diese Seligpreisung uns beschreiben als potenzielle Bürger, beschreiben sie zuerst Jesus als ultimativen Himmelsbürger, weil er diese ganze Palette an Sachen, die da steht, schon erfüllt hat. Er ist sanftmütig auf die Erde gekommen. Er ist am Kreuz gestorben und er dürstete dort. Er war barmherzig, wodurch wir Barmherzigkeit erlangen. Und er war reines Herzens. Da steht später, glückselig sind die reinen Herzens, sie werden Gott sehen. Dadurch, dass er auf die Welt kam und reines Herzens war, haben wir später die Möglichkeit, Gott zu sehen. Wir haben Frieden, weil die ganze Welt gegen ihn war. Er hat das alles erfüllt, ist auf die Erde gekommen, hat dieses Profil eines Himmelsbürgers erfüllt, als ultimativer Himmelsbürger. Um zum einen kam er, hat uns gezeigt, worum es am Ende geht im Himmelreich. Er hat gelehrt, er hat das vorgelebt durch seinen Lebensstil und am Ende ist er dafür gestorben, um eben das Ganze für uns zu erfüllen. Jesus ist also diese eine Person geworden. Und das ist das, was wir verstehen müssen, dass wenn wir die Regeln einfach nur angucken, dann funktioniert das nicht. Das geht einfach nicht. So, wir müssen diese Regeln angucken zusammen in der Kombination mit dem Evangelium, dass Jesus gekommen ist und dass er das alles erfüllt hat, weil sonst funktioniert das nicht. Soll ich schon zum Schluss kommen oder soll ich noch ein bisschen was haben? Ich habe einen kleinen Bonus-Fact gleich vorbereitet. Wollt ihr schon nach Hause oder ihr wollt noch ein bisschen was hören? Okay. Wir hören den Bonus-Fakt. Und zwar habe ich mir noch ein bisschen die Frage gestellt, wir haben uns jetzt den Bürger angeschaut, also jemand, der im Himmelreich leben kann. Das ist jemand, der also dieses Profil von Jesus erfüllen kann, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und dann dadurch die Regeln erfüllen kann. Und dann haben wir uns aber noch nicht gefragt, wer ist der Herrscher im Himmelreich? Weil im Reich gibt es Bürger, ganz viele, und es gibt einen König. Und es gibt viele Bibelstellen dazu, wo verschiedene Leute in der Bibel eben ausrufen, wer der König ist. Da gibt es Mose, der sagt, der Herr wird König sein, immer und ewig. In dem Psalm gibt es genug Beispiele, zum Beispiel im Psalm 97 oder 103. Der Herr regiert als König. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Und in Daniel 4 gibt es eine ganz schöne Geschichte von König Nebukadnezar. Und das war ein sehr mächtiger Mensch. Er hatte ein sehr großes Reich und er hatte einen Tag, wo er spazieren gegangen ist und hat gesagt, ich bin wirklich richtig mächtig. Ich bin einer der Größten hier. Mir gehört das ganze Reich hier. Ich bin der Beste sozusagen. Und das ist dann aber darin geendet, dass durch eine Prophezeiung von Gott wurde er quasi zum Tier gemacht. Ihm wurde alles genommen, sein Verstand wurde verdreht und er hatte nichts mehr. Und das war dann eine gewisse Zeit so, bis er dann irgendwann mal wieder aufgewacht ist sozusagen. Und das Erste, was er gemacht ist, dass er erkannt hat, so, ich bin eigentlich nichts, da ist wirklich Gott im Himmel. Da steht, ich schaute auf in den Himmel, sagt er von sich. Und erkannte, dass Gott groß ist. Und er hat Gott gepriesen, hat gesagt, er ist der König über alles. Er ist der Herrscher der Himmel. Und mein Herrschersein ist dagegen nichtig. Und da will ich nochmal zu der nächsten Frage kommen. Für uns als Bürger erkennen wir, dass der Herr, dass Gott der König im Himmelreich ist? Rufen wir das aus? Leben wir das aus? Und dazu will ich auch schon so ein bisschen zu meinem Fazit kommen, dass ich zum einen zu der Frage, wo ist das Himmelreich, sagen möchte, das Himmelreich ist zum Greifen nah. Das Himmelreich ist in der Luft, in der wir atmen. Das Himmelreich ist dort, wo Gottes Wille umgesetzt wird. Nur die Frage ist, wollen wir das Himmelreich jetzt schon? Oder wollen wir das Himmelreich erst später, wenn wir sterben und jetzt erstmal unser Leben führen? Wollen wir jetzt schon das haben? Und da ist dann ein bisschen die Frage nach dem Wann. Und da zeigt sich, das Wann ist stark von uns abhängig. Ob wir sagen, ja, ich will das jetzt schon. Und wenn wir das jetzt schon wollen, dieses Himmelreich, dann stellt sich die Frage, ob wir erkennen, was das bedeutet. Das wäre dann auf der nächsten Folie. Und ob wir erkennen, dass das, was ich Gesetze plakativ genannt habe, dass das nur in Kombination mit dem Evangelium Sinn macht. Und wenn wir das Evangelium nicht haben, nicht verstehen, dann müssen wir diese Bergpredigt und diese Gesetze fürchten. Das ist das, was wir danach erkennen müssen. Wenn wir das Himmelreich jetzt wollen, dann müssen wir erkennen, okay, da gibt es gewisse Spielregeln, aber die können wir nicht einhalten, das können wir nur durch Jesus. Und dann kommen wir eben noch zu dem Bonus-Fact als letzte Frage, wo ich fragen will, leben wir das jetzt schon aus, dass wir ausrufen, wer der Herrscher ist, als erster Schritt als Bürger, dass wir sagen, ich will Bürger des Himmelreichs sein, ich sage, Gott ist König und rufe ich das aus, wie Mose das gemacht hat, wie die Psalmisten das gemacht haben, wie Nebukadnezar das irgendwann erkannt wird, dass wir sagen, Gott ist König. Und mit diesen Fragen will ich jetzt auch ein bisschen enden. Darüber können wir alle mal nachdenken, eben, ob wir das Himmelreich jetzt schon wollen und ob wir uns also so entscheiden dafür, dass wir Gott ausrufen und ob wir erkennen, dass wir dafür eben durch diesen ganzen Prozess der Seligpreisung gehen müssen, um eben diesem Profil eines Himmelsbürgers zu entsprechen. Dass wir sagen, okay, ich bin geistig arm, ich habe nichts auf dem Konto, ich muss Buße tun, ich muss meine Schuld bekennen, ich muss sagen, pass auf, das ist alles, was ich falsch gemacht habe und ich muss erkennen, dass Gottes Gnade mich allein da rausholen kann. Amen. Singt ihr noch was? Ich bete noch einmal. Ja, Gott, wir sehen, dass das Himmelreich, das du für uns vorbereitet hast, dass das hier ist, dass wir nur einen Schritt machen müssen, einmal die Hand ausstrecken müssen und das erkennen können, dass das Himmelreich hier ist, dass wir da eintreten können. Aber wir sehen gleichzeitig, dass das für uns nicht möglich ist, einfach zu sagen, yo, ich will Himmelsbürger sein, ich unterschreibe irgendwas, habe dann Ausweis und dann ist es fertig. Sondern wir müssen dafür eine Veränderung durchmachen. Und ja, Jesus hat uns das vorgelebt, du hast uns das vorgelebt, wie diese Veränderung aussieht. Und du bist am Ende für uns gestorben und hast eben all das, was wir nicht schaffen können von uns, hast du damit auf dich genommen, dass wir Himmelsbürger werden können. Und dafür will ich dir danken, ich will dich preisen. Und wir wollen deinen Namen ausrufen, wir wollen sagen, dass du König bist. Amen.